Kennst du das auch? Du hast gehofft, ihr könnt in die Ferien fahren und dann wird daraus doch nichts. Du hast dir Pläne gemacht und die werden durcheinander gewürfelt. Du hast dir dein Leben irgendwie anders vorgestellt. Wie gehst du damit um? Diese Frage hat sich auch Johannes gestellt. Und das Gute daran ist, er hat sie Jesus gestellt und er hat geantwortet. Das beantwortet, was wir jetzt gleich sehen werden in Matthäus 11, sicherlich nicht all unsere Fragen. Warum ist dieses so? Warum ist dieses passiert? Aber es zeigt uns einen Umgang mit diesen Fragen. So, müsst ihr noch einmal dahin? Ja. Du musst die Zweifel, Fragen und Enttäuschungen nicht verstecken, aber du musst sie der richtigen Person stellen. Und so wollen wir anfangen zu lesen, Matthäus 11, zuerst die Verse 1 bis 6. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen: Bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Zuerst wollen wir sehen, Jesus widerlegt die Zweifel. Johannes der Täufer ist hier im Gefängnis und dieses Bild da hinten, das ist das, was noch übrig ist von dem Bau, wo damals dieses Gefängnis stand. Und er war im Gefängnis, wird erst eigentlich später erklärt, warum das der Fall war, nämlich in Kapitel 14. Und ich lese das einmal kurz vor, die Verse 3 und 4. Dort heißt es: Denn Herodes hatte Johannes gegriffen, ihn gebunden und ins Gefängnis gesetzt, um der Herodias willen der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte ihm gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Also hier war ein König, dem gefiel es nicht, dass der Johannes ihn kritisierte, und er hat ihn deswegen ins Gefängnis gesteckt. Und du musst dir das vorstellen, hier ist Johannes der Täufer. Er hatte den Auftrag von Gott. Seine Mutter hatte ihn geboren, als sie schon eigentlich zu alt dafür war, aber Gott hatte das ermöglicht. Und er wusste, Gott hat mir diesen Auftrag gegeben. Ich solle den Weg vorbereiten für den Messias, der kommt. Und dann hatte er Jesus angekündigt gehabt. Und jetzt? Jetzt ist er im Gefängnis. Das war nicht, wie er sich den Dienst vorgestellt hatte. Und jetzt sendet er welche von seinen Jüngern, von seinen Nachfolgern hin, um bei Jesus nachzufragen, ob er sich getäuscht hatte. Schließlich war er es ja, der angekündigt hatte, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt wegnimmt. In Johannes 1 hatte er das gesagt. Und dann sagt er weiter: Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Er war es ja, der das angekündigt hatte. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und fragt nach. Und wie hat Jesus darauf reagiert? Hat er gesagt: Ach, Johannes, wie kannst du nur? Wir haben dir das doch offenbart, du hast es doch selber gepredigt. Nein, das tut er nicht. Er macht ihm keine Vorwürfe, aber er verweist auf die Zeichen und sagt den Jüngern: Okay, schaut mal her, was hier drumherum passiert. Und dann berichtet das Johannes, denn Johannes kennt auch die Vorhersagen Gottes sehr, sehr gut. Und so steht zum Beispiel in Jesaja 35: Gott selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Sagt, schaut dieses. Und wir haben diesen Text eben gelesen. Das waren ja genau die Zeichen, die Jesus getan hatte. Und dann sagte: Geht hin und sagt Johannes, schaut her, das, was Gott vorhergesagt hat, genau dieses geschieht. Und es ist damit der Beleg, dass Jesus der Kommende, der Messias ist. Also beruht unser Glaube nicht auf der Überlieferung eines Einzelnen, sondern dem Zeugnis des Wortes Gottes. Es war nicht einfach nur, ja, jemand behauptet hier etwas zu sein, sondern Jesus sagt, schaut mal her, dieses war vorhergesagt. Jesaja, 700 Jahre vor Christus, der hat genau das angekündigt und seht her, Gott erfüllt dieses. Und die ganze Schrift weist darauf hin, mit 40 Autoren ungefähr, die zu verschiedenen Zeiten das geschrieben haben und Gott hat genau dieses erfüllt. Aber Jesus hat hier nicht nur diese angekündigten Wunder getan, dass Taube wieder hören, Lahme wieder gehen können, sondern er verkündigte auch den Armen gute Botschaft. Und diese gute Botschaft ist das griechische Wort, wo wir es entlehnt haben, Evangelium. Er verkündigte ihnen das Evangelium. Und diese Botschaft war, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, diese gute Nachricht, war nicht ein irdischer Reichtum, wenn er sagt, und den Armen wird gute Botschaft verkündigt. Denn wir lesen ja nirgendwo davon, dass er sagte, ich habe eine gute Nachricht für dich, hier, ich habe mal 1.000 Euro übrig, nimm. Ja, das war ja nicht, wie Jesus vorgegangen ist. Was war denn dann diese frohe Botschaft? Nun, wir hatten davon schon gelesen, wir gehen ja Matthäus durch, und in Kapitel 5 in den Segnungen, da heißt es in Vers 3, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Er sagt, hier den Armen wird gute Botschaft verkündigt. Nicht, dass du auf der Stelle reich wirst, nicht, dass du ein großes Haus bekommst und alles, was du dir wünschst, sondern, dass du teilhaben kannst am Reich Gottes. Und dass er gerade sagt, ich verkündige den Armen gute Botschaft, das ist interessant, wenn man besonders 5. Mose 10, Vers 17 und 18 in Erinnerung hat, denn der Ort heißt es, denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der Recht schafft, der Weise und der Witwe und den Fremden liebt, so dass er ihm Brot und Kleidung gibt. Hier wird beschrieben eine Zusammenfassung von den Armen, denn die Weisen und die Witwen waren in der Regel in der Gesellschaft diejenigen, die verarmt waren. Und wer kümmert sich um die? Nach dem Text hier? Der Herr, euer Gott. Er wird sich drum kümmern. Und jetzt kommt Jesus und erfüllt, was in Jesaja stand und sagte, schaut her, die können wieder gehen, die können wieder hören. Und ich kümmere mich um die Armen und ich verkündige ihnen frohe Botschaft und sage damit direkt aus, Gott ist zu euch gekommen, in Jesus, und kümmert sich um eure Nöte. Nun, trotzdem, weil wie das jetzt geschieht, nicht wie Johannes sich das vorgestellt hatte, deswegen auch seine Frage. Denn er hatte ja auch angekündigt, nach mir kommt einer, der größer ist als ich. Und was wird der tun, nach Johannes Ankündigung? Er wird euch mit Feuer und mit Heiligen Geist taufen. Richtig? Okay. Und er sagt dann, mir fehlt hier so ein bisschen das Feuer. Du tust viel Gutes, du tust Wunder, du predigst, aber ich sehe hier noch nicht all dieses und deswegen seine Frage. Aber dennoch passt das, was Jesus tat, exakt wieder zur Heiligen Schrift. So steht in Jesaja 61, Vers 1 und 2, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden. Jesus erfüllt genau das. Nicht all die Vorstellungen, die Leute hatten. Es läuft nicht so, das hat Gott auch nicht versprochen, zu dem Zeitpunkt alles so zu machen, dass es keine Probleme mehr gibt und dass alles so locker läuft. Und Jesus beendet seine Nachricht an Johannes den Täufer mit einem Segen für alle, die sich nicht an ihm stoßen. Dort steht in Vers 6, glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Und dieses Wort für Anstoß ist das Wort Skandal. Ja, wer mich nicht für einen Skandal hält. Und für Juden und Muslime ist diese Behauptung, dass er sagt, wer sich nicht an mir stößt, wer mich nicht als Skandal nimmt, wer meine Behauptung der Kommende, der Messias, der Retter, der Herr selber zu sein. Glückselig, das gleiche Wort wie in den Seligpreisungen in Matthäus 5. Gesegnet ist, wer, wen das nicht stört, wer das annehmen kann, wer das beherzigen kann. Und das ist, was Jesus hier behauptet, dass er derjenige ist und dass sich alles an ihm entscheidet. Und er untermauert es mit Zeichen, die kein anderer Prophet getan hat. Wir dürfen also aufrichtige Zweifel, wie Johannes hier, durchaus äußern. Aber wir müssen auch auf die Antwort hören. Jesus hat nicht kritisiert, dass Johannes gesagt hat, nein, Jünger, geht mal hin zu ihm, schaut nach, fragt mal nach, wie soll ich das hier verstehen? Das war völlig in Ordnung. Jesus kritisiert es mit keinem einzigen Wort. Und wenn wir jetzt gleich weiterlesen, was er weiter über Johannes sagt, dann lobt er ihn sogar. Okay? So, das ist nicht das Problem. Aber Jesus schickt dann auch die Antwort hin und sagt, okay, Johannes, ich weiß, dass es nicht so ist, wie du dir das vorgestellt hast. Du hattest vielleicht gehofft, dass du jetzt schon die Belohnung sehen kannst für deinen treuen Dienst. Aber ich erfülle exakt das, was Gott vorhergesagt hat. Und Johannes, soweit wir das entnehmen können, er konnte das annehmen, er konnte das beherzigen und getröstet werden, zu wissen, ich erfülle das, was Gott von mir beabsichtigt hat. So dürfen wir auch Zweifel, wie kann Gott das zulassen? Wir können das stellen, aber wir müssen auch feststellen, dass Gott seinen Plan hat und dass er nicht für alles eine Antwort gegeben hat. Ein Paradebeispiel ist immer Hiob. Ja, wo Hiob sagt, ich verstehe das nicht. Ich habe doch immer gebetet und dann erst wird mir fast alles genommen, dann werde ich auch noch krank und dem Sterben nahe und das dauert so lange und die anderen sagen alle, ja, ich muss irgendwo gesündigt haben. Und Gott sagt, nee, er gibt ihm nicht direkt eine Erklärung, sondern er lässt diese ganze Diskussion durchgehen und am Ende sagt er ihm, hier, wo warst du gewesen, als ich die Welt gemacht habe? Kannst du dieses, kannst du jenes? Und Hiob sagt, ich habe immer noch keine Erklärung, aber ich habe dich erfahren, Gott, und das reicht mir und ich vertraue dir. Aber wir müssen auch verstehen aus Gottes Wort, dass er auch die Sünden, die vorhanden sind, nicht ungestraft lässt. So heißt es in 2. Mose 34, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn, neben Mose, und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Yahweh, Yahweh, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Gott stellt sich selber vor und sagt, ich bin gnädig, ich bin barmherzig, aber ich weise auch zurecht, lass das nicht einfach alles durchgehen. Ja. Und das ist dann nicht immer dieses eins für eins, eine Person hat gesündigt, deswegen wird die Person gestraft. Aber wenn sich von dem Herrn abwendet, wenn sich hier das Volk von dem Herrn abwendet, dann gab es Konsequenzen. Und er hat das in 2. Mose bis 5. Mose hat das angekündigt. Wenn ihr mit mir geht, wenn ihr meine Gebote haltet, wenn ihr das tut, was ich euch sage, ich werde euch segnen. Hier werden die Segnungen sein, die ihr erleben werdet. Aber auch andersherum, wenn ihr euch nicht daran haltet, hier ist, was als Konsequenz passieren wird. Ja. Nun, wie verbinden wir das dann mit der ganzen Flutkatastrophe? Weil die Fragen kommen ja. Und gerade auch du sprichst vielleicht mit Nachbarn und die wissen, dass du gläubig bist und sagen, ja, wie kannst du das erklären? Einmal lass dich nicht darauf ein, dass du eine präzise Erklärung geben musst. Das haben wir eben gesehen. Ja, Gott hat es nicht immer gegeben. Aber es ist doch ein Ereignis, was mich irgendwie ins Nachdenken gebracht hat. Und ich sage nicht, dass es eine direkte Verbindung hergestellt ist. Aber Gott hatte damals über die Ungerechtigkeit der Welt die Flut gesandt, richtig, um die ganze Welt zu zerstören bei Noah. Und als Zeichen dessen, dass er nicht wieder so richten wird, hat er uns das Zeichen des Regenbogens gegeben. Jetzt ist es fast umgedreht. Die Welt missbraucht das Zeichen von Gottes Treue, die Regenbogenzeichen, und Gott sendet eine Flut. Ich sage nicht, dass es eins für eins ist, aber ich sage, dass Gott nicht einfach gehen lässt, dass er möchte, dass Menschen umkehren und dass sie sich zu ihm wenden. Es gibt nicht immer eine direkte Erklärung, genau darum hat Gott das getan. Aber er möchte die Aufmerksamkeit. Und er sagte, ich habe euch mein Wort gegeben. Hört darauf, aber wenn ihr nicht darauf hört, ich will nicht, dass ihr endgültig verloren geht. Und deswegen sende ich Zeichen und sende auch, was wir dann als Katastrophen nennen, um uns von der größeren Katastrophe, der Ewigkeit in der Hölle, bewahren zu können. Also so kommt Johannes mit seinen Fragen. Und Jesus sagt, schau her, ich erfülle genau das. Gott erfüllt sein Wort. Und das wird auch die weitere Erfüllung betreffen. Er wird die Welt in Gerechtigkeit richten. Es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Das war noch nicht zu dem Zeitpunkt, weil er da immer noch Gnadenzeit gewährt hat. Aber dann geht Jesus weiter. Die Jünger gehen und er wendet sich an die Volksmenge, die ihm zugehört hat. Und das lesen wir dann in den Versen 7 bis 15 hier in Matthäus 11. Als die aber hingingen, also das sind die Jünger von Johannes, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr, vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die weiche Kleider tragen, die sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Jesus klärt die Fragen. Er wendet sich also jetzt hier der Volksmenge zu, die auch das Vorgehen nicht versteht. Die auch nicht versteht, warum ist das mit Johannes jetzt so. Sie waren unter denen, die Johannes gehört hatten und nicht verstanden, was ist jetzt geschehen? Warum sitzt er im Gefängnis? Und Jesus erklärt, ihr seid doch nicht in die Wildnis gegangen, ihr seid in die Wildnis gegangen, nicht um irgendwie so ein Rohr zu sehen, also gemeint ist diese Bambusrohr mäßig, ne? Das wuchs dort in der Wildnis damals. Er sagte, dafür seid ihr doch nicht hingegangen, ja, schöne Naturfotos zu machen. Okay? Ihr seid ja da hingegangen, um Johannes zu hören, in einer Gegend ungefähr wie der dortigen. Aber wenn ihr hingegangen seid, um einen Propheten zu hören, dann müsstet ihr doch eigentlich aus Erfahrung wissen, dass Propheten die Tendenz haben, dass sie abgelehnt werden. So steht es auch in Matthäus 23, Vers 37. Ein Prophet zeichnet sich dadurch aus, dass er sich nicht nach der Mehrheit biegt und dass er nicht danach geht, was gefällt den Königen. Die kannten das. Im Alten Testament, es gab Propheten, die haben immer das gesagt, was die Leute hören wollten. Und häufig stellten sie sich anschließend als falsche Propheten raus. Denn das, was sie gesagt hatten, traf nicht ein. Gerade unter Jeremia gab es immer wieder, die Propheten gesagt haben, Friede, Friede, Jerusalem wird nichts passieren. Ja, aber das, was Jeremia angekündigt hat, das hatte sich erfüllt. Und er sagte, okay, hier ist Johannes, ihr müsstet doch wissen, der wird sich nicht danach biegen, was gerade populär ist. Sonst wäre er kein richtiger Prophet des Herrn. Und dass er jetzt nicht besonders gut gekleidet sein wird, ihr seid in die Wüste gegangen. Ja, das müsstet ihr doch euch auch gedacht haben. Und ein Bote Gottes zeichnet sich nicht durch seine Kleidung aus, sondern durch seine Botschaft. Nicht durch das, wie er sich verhält, wie er sich anzieht, sondern durch das, was er von Gott weitergibt. Und deswegen erklärt er dann hier weiter und sagte, er ist dieser Prophet, wie vorhergesagt ist, Vers 10, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Er war also nicht nur irgendein Prophet, sondern ein besonderer Prophet, der die Prophezeiung von Maleachi 3, Vers 1 erfüllt. In Maleachi 3, Vers 1 wurde vorhergesagt, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Schau nochmal das an, weil ich habe das dort extra auf der Leinwand, und ich lese nochmal, wie er es hier zitiert. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Gibt es einen Unterschied? Was ist der Unterschied? Hier sagt er, ich sende meinen Boten den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr. Okay? Und jetzt wird es hier zitiert und er sagt nicht vor mir, sondern vor dir. Dieser dir ist Jesus, vor dem Johannes den Weg bereitet. Okay. Und dieser dir ist der mir von Maleachi 3 und dieser mir in Maleachi 3,1 ist der Herr. Hier kommt der Herr und der bist du, Jesus Christus. Und Johannes ist derjenige, der vorhergeht. Okay. Und noch konkreter macht Jesus diese Verbindung, wenn er in Vers 14 erklärt, wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Und wenn du Maleachi kennst, er hatte ja 3,1 zitiert, und in den letzten beiden Versen des Alten Testamentes, Maleachi nach meinem Druck, Kapitel 3, Verse, 23 und 24, andere haben Kapitel 4, dann wäre es Verse 5 und 6. Dort heißt es, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Und dieses war angekündigt. Ich sende meinen Boten und sagte, hier, dieses ist der Bote. Er ist derjenige, wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia. Und die Frage ist also, ob das Volk auf diese Botschaft hört oder den Boten ablehnt und so dem Gericht verfällt. Er sagte, er wird das Herz der Väter zu den Söhnen wenden, das Herz vorbereiten. Aber wenn ihr es nicht annehmen wollt, dann wird der Bann kommen, den er angekündigt hat in Maleachi 3. Aber warum heißt es dann, in Vers 11, in Matthäus 11, dass unter den von Frauen geborenen kein größerer aufgestanden ist als Johannes der Täufer, der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Vielleicht, wenn du es mal gelesen hast, hast du auch gesagt, irgendwie, wieso ist er der Größte und wieso sind dann die anderen im Reich größer als er? War gerade angekündigt, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Okay? Und Johannes ist sozusagen der letzte Prophet, bevor der Messias kommt. Okay? Und in dem Sinne ist er der Größte, weil er das meiste an Offenbarung hat. Aber wer im Reich Gottes ist, der ist nachdem Jesus gekommen ist und der hat dann noch mehr, als Johannes es hier hatte. Und deswegen lesen wir in Hebräer 1, Verse 1 und 2, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Und deswegen sagt Jesus hier, wer Ohren hat zu hören, der höre. Er sagte, ihr müsst verstehen, hier war das ganze Alte Testament. Das hört auf mit der Ankündigung, es wird ein Elia kommen, der wird eure Herzen vorbereiten. Und entweder ihr nehmt es an und die Herzen sind vorbereitet oder der Herr wird kommen und euch mit dem Bann schlagen. Und er sagte, hier ist Johannes Täufer und bis zu ihm geht das. Und er hat jetzt angesprochen, nach den 400 stillen Jahren, wo es keine neue Offenbarung gab, hier kam jetzt Johannes, kündigt nochmal die gleiche Botschaft an und sagte, dieser ist noch der letzte der Propheten, noch das letzte in dieser Vorbereitung bis zum Reich Gottes und dann kommt etwas. Übrigens, das kann man wunderbar gebrauchen mit all denen, die sagen, da gab es noch Propheten danach. ob das jetzt selbsternannte Propheten von irgendwelchen Sekten sind oder ob das Propheten wie Mohammed sind. Er sagte, Propheten waren vorher. Am Ende der Tage, die letzte Offenbarung, die Gott sendet, ist durch seinen Sohn. Danach kommt nicht mehr sowas Neues, eindeutig vorhergesagt. Es beginnt etwas Neues, nämlich das Reich der Himmel. Und wer darin ist, der ist eben noch größer als Johannes. Nicht, weil wir mehr tun, weil wir besser sind, weil wir geistlicher sind, sondern weil wir noch mehr Offenbarung von dem Herrn haben. Hey, dieses Reich ist noch nicht aufgerichtet, aber wir dürfen jetzt schon Bürger dieses Reiches sein. In Philipper 3, Vers 20 steht, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Das ist dann auch die Erklärung, warum Johannes immer noch im Gefängnis ist. Weil das Reich ist nicht hier auf der Erde. Aber wenn du Christus als deinen Retter angenommen hast, dann hast du dieses Bürgerrecht, dann bist du schon Staatsbürger des Himmels sozusagen. Und er sagt es ja auch, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, nicht wird in den Himmeln sein. Er sagt nicht, irgendwann einmal haben wir eine Hoffnung, sondern wir sind jetzt Staatsbürger des Himmels, wir sind jetzt Gottes Kinder. Und dieses Reich, das ist das, was immer angekündigt worden war. Und auch Johannes der Täufer, was war seine Botschaft? Tut Buße und lasst euch taufen, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Es ist fast da, er ist noch nicht nahe, aber er kündigt es an. Aber dann lesen wir hier auch davon, und das wird dann auch mal, es ist ein bisschen schwer zu verstehen in Vers 12, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Also was ist das? Dem wird Gewalt angetan. Man kann es so übersetzen, dem wird widerstanden. Was wieder die Erklärung ist. Johannes ist im Gefängnis. Ja, Leute lehnen sich gegen diese Botschaft, gegen dieses Reich Gottes auf. Aber was bedeutet es dann, Gewalttuende reißen es an sich? Es wird viel diskutiert. Hier ist, wie ich es verstehe. Das an sich steht nicht im Text. Okay? Das heißt, einige nutzen all ihre Macht, um dieses Reich zu entreißen. Okay? Sie nutzen ihre Mittel, um das Reich quasi für sich zu beanspruchen. Und einige tun das mit Waffengewalt. Die Zeloten waren zur damaligen Zeit, die haben versucht, das Reich mit Waffengewalt aufzurichten. Ja, das waren so Freiheitskämpfer. Die haben gegen Rom gekämpft. Okay? Und andere mit Argumenten, nämlich die Pharisäer, die wollten das Reich auf ihre Art und Weise aufbauen. Sie wollten es in ihrem Sinn und Zweck gebrauchen. Aber sie wollen ein anderes Reich als das, was Gott geplant hatte und verhindern somit Gottes Reich. Wir lesen in Matthäus 23, Vers 13, wehe aber euch Schriftgelehrten und Pharisäer Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein und die, die hineingehen wollen, die lasst ihr auch nicht hineingehen. Ihr tut dem Reich Gewalt an, statt die Tür zu öffnen und zu sagen, Leute, Gott möchte sich mit euch versöhnen, kommt her. Wir werden nächste Woche lesen, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Frieden geben. Jesu Einladung, stattdessen sagen sie, wenn du kommen willst, du musst dieses tun, du musst jenes tun, hier sind die Gesetze, das musst du halten und wenn du das alles perfekt tust, kannst du vielleicht Glück haben. Ja? Und Jesus sagt, so kommt kein Mensch in das Reich. Nicht durch Werke, sondern allein durch Gnade. Und deswegen sagt Jesus in Vers 14, wenn ihr es annehmen wollt, wenn ihr es annehmen wollt, Gottes Wort erfüllt sich. Hier ist Elia, er ist gekommen und er kündigt noch einmal an, dass das Reich Gottes nahe ist. So, wenn ihr es annehmen wollt, es ist unsere Entscheidung, ob wir an die Erfüllung der Prophetie in Jesus Christus glauben oder es ablehnen. Und Jesus erklärt dieses hier und sagt, schaut her, ja, Johannes ist im Gefängnis. Das ist nicht, weil er was verbrochen hat, sondern es liegt daran, dass Leute dieses Reich nicht annehmen wollen. Und er sagte, er hat es richtig angekündigt. Und Jesus ist die Erfüllung dessen. Die Frage ist nicht, was haben all die anderen gemacht, sondern was mache ich damit? Nehme ich dieses Reich an? Und er erklärt, dieses ist der Höhepunkt des Alten Testamentes. Deswegen endet er diesen Spruch auch und sagte, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das war einfach zu sagen, okay, alle bitte aufpassen, hier ist ganz wichtig, spitzt eure Ohren, hier ist was Wichtiges zu sagen. Alles ist soweit gekommen, aber jetzt kommt es wirklich drauf an. Nehmt ihr es an, nehmt ihr Christus als den Retter an oder lehnt ihr es ab? Und er fährt dann noch ein wenig weiter fort in den Versen 16 bis 19. Er sagt, mit wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die auf den Märkten sitzen und den anderen zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen, ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen, ihr habt nicht gewehklagt. Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie sagen, der hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, und sie sagen, schau mal, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Jesus korrigiert die Erwartung. Er weiß, dass es nicht so gekommen ist, wie sich die Leute das vorgestellt haben. Und vielleicht auch bei dir, dein Leben ist nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Aber Jesus zeigt auch auf, wie kindisch ihre Erwartungen waren. Denn es war ja quasi, du musst es genau so machen. Wir möchten, dass du ein Reich aufrichtest und wir möchten, dass du erst die Römer austreibst. Und wir möchten, dass du dafür sorgst, dass alle Leute sich an die Gesetze halten. Statt Gott zu überlassen, dass er das Recht leitet. Und er zählt das dann auf und sagt, schau mal, da kam Johannes und der war bekleidet mit diesen Kamelhaaren und aß Honig und Heuschrecken. Und sie haben gesagt, der hat einen Dämon, der ist doch völlig durchgedreht. Wie kann man denn so sein? Und dann kommt Jesus und der ist mehr oder weniger normal. Und dann sagen sie, der ist zu normal. Ja? Der ist ja ein Freund von den ganzen von Sündern. Wie kann man denn das sein? Das geht auch nicht. Ja, sie hatten ihre ganz konkrete Vorstellung. Man kann es nie allen recht machen. Die Juden wollten einen Befreier von den politischen und ökonomischen Umständen, nicht von ihren Sünden. Aber Gott passt sich nicht unseren Wünschen an, sondern er passt uns seinem Willen an. Er geht nicht darauf ein und sagte, naja gut, wenn ihr das gerne so hättet, dann mache ich das halt so. Sondern sagte, nein, hier ist, was meine Botschaft ist. Und entweder wir lehnen es ab, wir kämpfen dagegen oder wir nehmen es an. Jesus kam nicht, um die Umstände zu ändern, sondern um uns zu ändern. Nicht, dass er die Umstände nicht ändern kann und dass er sie auch durch Gebet ändern kann. Absolut kann er. Und er sagte, was wäre es gewonnen, wenn ich alle Katastrophen beiseite nehme, wenn es allen Menschen die ganze Zeit gut geht. Wir hatten hier lange, lange Zeit in Deutschland, dass es uns sehr, sehr gut ging. Und waren die Menschen dann einfach in den Gemeinden und haben den Herrn gedankt und gelobt dafür, dass er so gnädig mit ihnen war. Nee, die haben alle gesagt, wozu brauchen wir Gott denn? Das geht uns doch gut. Okay? Und so sagt Jesus, es ist nicht durch die Umstände. Die Welt wird vergehen. Stattdessen will er uns ändern. Warum? Er will die Welt neu machen. Er wird es komplett neu machen. Aber diese neue Welt, so wie wir es uns auch alle hoffen und wünschen, wird ohne Sünde sein. Wird perfekt vollkommen sein. Das klingt erstmal super, hat aber einen großen Haken dran. Und dieser Haken ist, dass wenn es absolut vollkommen ist, du und ich nicht rein können. Weil wir nicht vollkommen sind. Er sagt, also ich kann diese neue Welt machen und es wird vollkommen sein. Aber wenn ihr eine vollkommene Welt haben möchtet, dann dürft ihr nicht reinkommen. Einzige Möglichkeit ist, dass ihr vollkommen werdet. Aber wenn du einmal unvollkommen warst, du kannst nicht mehr vollkommen werden. Außer, und das ist Jesu Botschaft, außer die vollkommene Gerechtigkeit von jemand anderem wird dir angerechnet. Und das ist exakt die christliche Botschaft. Das ist exakt, warum Christus gestorben ist. Und das ist exakt, worauf Jesus hier hindeutet und sagte, schaut her, das ist unsere Hoffnung. Er will uns neu machen. und er möchte es zumindest anbieten. Aber dazu dürfen wir uns nicht selber rechtfertigen und dabei seine Botschaft ablehnen. Ja, wie die anderen sagen, nee, also so ein Bußaufruf wie bei Johannes, das ist ja völlig durchgedreht, ja, oder so ein Gnadenangebot wie bei Jesus, das brauche ich nicht, dafür bin ich zu geistlich. Ja. Häufig begründen Menschen ihre Ablehnung der Gemeinde und der christlichen Botschaft mit dem Verhalten von Christen. Aber häufig ist es genau wie hier, ja, und nee, also so mit Fasten und so weiter, das geht ja nun wirklich zu weit. Oder ihr, na, du bist zu normal. Ja, nein, wieder, du kannst es denn nicht recht machen. Nun, wir wollen dem keinen Vorschub leisten, aber oft suchen Menschen einfach auch nur nach Ausreden für ihre Ablehnung. Wir können so zusammenfassen, Gott erfüllt nicht alle unsere Erwartungen, aber er erfüllt sein Wort. Das ist exakt, wie es bei Johannes war. Es war nicht, wie sie sich das vorgestellt haben, es war nicht, wie Johannes sich das vorgestellt hat, aber es war, wie Gott es geplant hat. Geistlicher Erfolg misst sich nicht unbedingt an irdischem Segen, sondern an der Annahme von Gottes Gnade. Und dass wir dieses annehmen können, Gemeinschaft mit Gott haben. So benutzt der Herr unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Vorgehensweise, Johannes und Jesus, um die gleiche Botschaft zu vermitteln. Und die Botschaft lautet, tue Buße und glaube an das Evangelium. Was machst du mit dieser Botschaft? Lehnst du sie ab, weil nicht alles so läuft, wie du es dir vorgestellt hast? Oder erfreust du dich an Gottes Gnade, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, um Sünder zu erretten? Manchmal verstehen wir tatsächlich nicht alles. Wir verstehen nicht, was alles passiert und warum das jetzt so sein musste. Aber wir können Gottes Plan vertrauen. Wir können darauf vertrauen, zu sagen, okay, vielleicht ist das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich sehe immer wieder, Gott, du erfüllst genau das, was du verheißen hast. Und Jesus sagt, okay, ich habe eine Erklärung gegeben. Und ich habe die Zeugen von vielen Berichten, sowohl vor Christus als auch nach Christus, aufschreiben lassen für dich. Um dann zu sagen, was machst du damit? Nimmst du es für dich an? Hast du es für dich angenommen? Oder sagst du, nee, das will ich nicht, das passt mir nicht, ich hätte das gerne anders. Manchmal ist es vielleicht sogar, man wünscht sich etwas anders. Aber das ist halt nicht, wie es geht. Hier ist Gottes Angebot. Ich hatte nicht dieses Mal beim Büchertisch, aber beim Mal vorher ein Gespräch und der hat gesagt, mein Gott würde das nicht so machen. Da habe ich gesagt, ja gut, aber das Problem damit ist, dein Gott existiert nicht. Ja? Der hat die Welt nicht geschaffen. Ich kann doch Gott nur kennen zu dem Ausmaß, wie er sich offenbart hat. Und Gott hat gesagt, so ist es. Und du kannst sagen, das will ich nicht, ich kämpfe dagegen. Kannst du machen. Aber ich würde überlegen, ob ich tatsächlich gegen den allmächtigen Allwissenden wirklich kämpfen will. Oder ich sage, Herr, danke für deine Gnade, danke für dein Angebot, uns zu versöhnen. Ja, manchmal passieren Umstände, die uns so nicht passen. Aber danke für die Hoffnung, dass dieses nicht alles ist. Und dass alle, die auf deine Gnade vertrauen, denen versprichst du ewiges Leben. Hast du dieses ewige Leben? Weißt du das? Und dann kannst du das auch so anderen vermitteln, zu sagen, ich kann dir nicht unbedingt beantworten, warum jetzt bei dir ein Verwandter gestorben ist durch die Sachen. Oder warum die betroffen waren und du nicht. Kann ich dir nicht erklären. Aber ich weiß, dass es ein Weckruf Gottes ist, zu sagen, bist du mit ihm versöhnt. Dass wenn alles weggeschwemmt wird, dass wenn alles zu Ende ist, dass du bei ihm bist für die Ewigkeit. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du Fragen zulässt, dass du Zweifel zulässt, aber dass du auch eine Antwort gibst. Und die Antwort ist nicht eine Erklärung aller Umstände, sondern ist das Angebot der Versöhnung in Jesus Christus. Ich bete, dass wir uns an dir festhalten, selbst wenn auch persönlich bei uns Sachen nicht so sind, wie wir uns das erhofft haben. Herr, dass wir nicht entmutigt aufgeben, sondern dass wir mit diesen Fragen zu dir kommen, aber dann auch deine Antwort annehmen und sagen, Herr, deine Gnade ist genug. Du bist genug. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Perspektive. Wir haben eine Zukunft. Und die heißt Jesus Christus. Danke, dass er gekommen ist. Danke, dass er gekommen ist, alles zu erfüllen, was du von uns forderst. Und danke, dass du uns in ihm ewiges Leben und eine gute Hoffnung gegeben hast. In Jesu Namen. Amen.